Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Hallo, seid Konstantin Hirsch. Wir starten ein bisschen musikalisch wieder in diesen Podcast, denn im Schlager heißt es doch so schön.
Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann.
Ja, aber nicht nur der hier besungene Haushalt, also zu Hause, ist gar nicht so einfach, sondern auch der Haushalt, mit dem sich die Stadt Coburg aktuell intensiv beschäftigen muss, ist nicht einfach. Deswegen habe ich mir gleich zwei Gäste heute eingeladen. Brigitte Flanderein, die Leiterin des Referats 4 in der Stadt Coburg, und Dominik Schramm, den Leiter der allgemeinen Finanzwirtschaft.
Hallo. Hallo.
Hier eine kleine Vorwarnung vorweg. Beim Schneiden des Podcasts habe ich festgestellt, dass wir doch das ein oder andere Fremdwort, Verwaltungswort vielleicht mehr verwendet haben und es nochmal erklären müssen. Deswegen gibt es parallel zu diesem Podcast noch eine Sonderausgabe, also ein, ich sag mal, Verwaltungsduden-Finanzwirtschaft-Spezial, die ihr euch vielleicht jetzt vorher nochmal anhören könnt und dann seid ihr vorbereitet auf das, was jetzt kommt, oder ihr wagt's einfach.
Verwaltungsduden.
Schlagen wir doch gemeinsam mal den Verwaltungsduden auf, bevor wir uns den Zahlen widmen. Gibt es da so ein paar Begriffe, die vielleicht ständig mal über die Schreibtische laufen oder die bei Ihnen so normal im Alltag verwendet werden, aber mit denen wir hier draußen oder auch ich schon alleine nichts anfangen kann?
Also das Unwort für mich ist, oder was heißt Unwort? Es hat natürlich seine inhaltliche Berechtigung, aber für mich ist das der Haushaltsplanentwurf. Weil das, wenn man jetzt nichts damit zu tun hat, eher so der Plan vom Plan ist. Ja, so hört sich das ein bisschen an. Hat aber seine Logik, werden wir später noch sehen. Also das sagt wahrscheinlich draußen niemandem was, aber in der täglichen Arbeit ist das gerade sehr, sehr en vogue.
Für mich ist es die dauernde Leistungsfähigkeit. Viel zitiert, was steckt dahinter? Im Endeffekt können wir uns als Stadt, unser Leben als Stadt, als Verwaltung so noch leisten, sprich reichen die Erträge, die wir haben, dafür aus, um all das abzudecken, was wir an Ausgaben stemmen müssen. Und beschäftigt uns deshalb auch sehr viel, weil die Regierung sehr genau darauf schauen wird, ob wir die dauernde Leistungsfähigkeit sicherstellen können, weil nur dann werden wir einen genehmigungsfähigen Haushalt haben.
Jetzt sind in der Erklärung auch schon wieder so ein paar Worte gekommen, genehmigungsfähig und überhaupt das Wort Haushalt, denn wenn wir privat von Haushalten sprechen oder auch bei der Rundfunkgebühr von Haushalt sprechen, ist ein ganz anderer Haushalt gemeint als den, den wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Denn was ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich der Haushalt, mit dem Sie tagtäglich zu tun haben?
Der Haushalt, mit dem wir uns aus Stadtsicht beschäftigen, ist die Planung für ein Jahr, was brauchen wir als Stadt oder was anders formuliert, welche Mittel stehen uns als Stadt zur Verfügung, welche Aufgaben müssen wir erfüllen und nur in diesem Rahmen können wir uns ein Jahr bewegen und das gilt es festzuzurren. Von der Definition her wäre es eine zusammenfassende Darstellung der öffentlichen Finanzwirtschaft, hilft aber nicht weiter, aber ich denke, die Erklärung dahinter hat schon mal den Blick ein wenig geöffnet, für was brauchen wir ihn. Ohne einen Haushalt sind wir nicht in der Lage, Ausgaben zu leisten.
Wobei ich den Vergleich gar nicht schlecht fand. Also die Frage war ja so ein bisschen darauf aufgebaut, Haushalt, da verstehe ich im Alltag eigentlich was anderes drunter. Eigentlich ist es das Gleiche. Also der Haushalt zu Hause, der private Haushalt, der steht letztendlich neben den Betrieben und den öffentlichen Haushalten. All das sind die Organe im täglichen Leben. Und zu Hause sollte es eigentlich auch so sein wie bei der Stadt oder bei einer anderen Kommune. Es gibt da auch eine Regierung, das ist vielleicht dann die Ehefrau. Und man sollte auch da die dauernde Leistungsfähigkeit behalten, sonst kriegt man da keine Genehmigung für. Und da kommen wir später noch drauf. Manchmal würde man nämlich privat ein bisschen anders mit Geld umgehen, als man das mit öffentlichen Geldern tut.
Genau, das bringt mich jetzt nämlich gleich schon zum nächsten Punkt. Ich höre da immer so, dass ganz, ganz viel Arbeit da drin, so einen Haushalt mal aufzustellen. Warum müssen Sie sich denn diese Arbeit machen? Wäre es nicht einfacher, so ein bisschen mal so Pi mal Daumen in den Tag hineinzuleben?
Ja gut, also ich meine, da stehen natürlich massiv öffentliche Gelder dahinter und das sind ja Steuern, die wir alle zahlen. Deswegen möchte man da natürlich auch sicherstellen, dass die Gelder auch sinnvoll für die Zwecke verwendet werden, für die sie eigentlich vorgesehen sind. Für uns ist es natürlich auch ein gewisses Planungsinstrument. Das sind ja auch Budgets, Ziele, die wir uns setzen, die eine gewisse Bindungswirkung nach innen, aber auch nach außen haben. Es hat auch einen normensetzenden Charakter, wie man so schön sagt. Das heißt, in der Haushaltssatzung, das ist dann praktisch der, wenn ihr so wollt, die Zusammenfassung dessen, was im kompletten Paket drinsteckt. Da stehen zum Beispiel auch die Steuersätze drin, die dann verbindlich sind für die Region. Und für die Öffentlichkeit, aber auch für die Politik ist es dann auch eine gewisse Transparenz, weil man genau nachschauen kann, für was welche Gelder eingeplant sind und was mit den Steuergeldern passiert.
Jetzt hieß es vorhin, ohne Haushalt kann man nicht arbeiten. Wir haben jetzt Februar, das heißt, ich habe mein Geld für Januar schon bekommen. Also eigentlich doch alles in Ordnung, oder?
Sehr aufmerksam. Tatsächlich sind wir in der sogenannten haushaltslosen Zeit. Aber klar ist auch, die Stadt und die Stadtverwaltung muss handlungsfähig bleiben. Und dafür gibt es die sogenannte vorläufige Haushaltsführung. Und in dieser vorläufigen Haushaltsführung befinden wir uns. Das heißt, bis der Haushalt beschlossen und gegebenenfalls auch genehmigt ist, sind wir in der vorläufigen Haushaltsführung. Hier wird ermöglicht, die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben zu erfüllen, dafür Gelder auszugeben. Wenn wir uns im Projektbereich befinden, das, was angestoßen ist, wo auch im letzten Haushalt schon Mittel eingestellt wurden, können fortgeführt werden. Denken Sie an eine Baumaßnahme. Wir hören jetzt nicht in der haushaltslosen Zeit zum Bauen auf, sondern natürlich kann das fortgeführt werden. Und auch, soweit es rechtliche Verpflichtungen vorhanden sind, die wir schon eingegangen sind, dafür dürfen wir Gelder ausgeben, sodass wir durchaus handlungsfähig bleiben. Aber neue Dinge anstoßen oder neue freiwillige Leistungen aufnehmen, dürfen wir in dieser haushaltslosen Zeit tatsächlich nicht.
Dann gehen wir doch mal so 3-4 Schritte zurück. Denn wie stellt man denn jetzt so einen Haushalt auf? Also wird da mal in jedem Büro angerufen, gefragt, Entschuldigung, 2024, was wollt ihr denn alles ausgeben, was wollt ihr denn alles kaufen, was wollt ihr tun? Und dann sammelt man das, rechnet das zusammen und stellt am Schluss fest, wir brauchen so viel Geld.
Wir haben ganz viele Würfel. Nein, also es ist ein Prozess, der ist ziemlich langwierig. Der beginnt letztendlich wirklich mit dem Beschluss des vorherigen Haushalts. Also wir werden, wenn wir den Haushalt eingebracht haben, uns die Woche danach schon zusammensetzen und den Fahrplan für die nächste Haushaltsplanung aufstellen. Das heißt, man spricht dann immer im ersten Schritt von der dezentralen Planung. Das ist schon in Teilen der besagte Wunschzettel von den Fachämtern. Die wissen natürlich, welche Leistungen sie erbringen müssen und sollen. Pflichtaufgaben und Aufgaben, die man ihnen seitens der Politik gegeben hat. Dafür müssen die Gelder eingeplant werden. Die planen praktisch alle selbst und geben diese dezentrale Planung ab bei uns. Es laufen dann noch ein paar Sachen zentral, also vor allem die Einnahmenplanung, aber auch Personalkosten werden zentral geplant. Dann habe ich Einnahmen und Ausgaben beisammen und schaue mir das Ganze an. Und die letzten Jahre war das immer so, dass das dann geschmeidig durchging, weil das gut übereinander gepasst hat. Dieses Jahr hat sich das ein bisschen anders abgezeichnet. Letztendlich sind die Schritte dann, man entstellt den Haushaltsplanentwurf, mein Lieblingswort, und bringt den dann ein und dann wird der diskutiert in der Politik. Ja, und dann gibt es die sogenannten Haushaltsberatungen. Das ist letztendlich in jeder Kommune gleich. Das hat man jetzt auch beim Bund gehabt mit einer ungewöhnlichen Verzögerung. Und wenn man sich dann im Klaren ist, welche Leistungen man haben möchte für das kommende Jahr, dann wird der Haushalt endgültig eingebracht und dann können die Gelder nach Genehmigung auch verwendet werden. Es gibt dann noch so ein paar Steuerungsinstrumente, die darauf hinwirken sollen, dass man bei der Planung sehr sparsam mit dem Geld umgeht, also bei den Bauprojekten beispielsweise, wenn wir künftig ein Bauinvestitionscontrolling haben. Das heißt, wir werden die Maßnahmen eng begleiten. Es gibt Budgetierungsvorgaben, es gibt Controlling-Gespräche, um dann auch während des Jahres nach der Planung zu schauen, hey, wie stehen wir denn? Wir haben uns das als Plan vorgenommen. Wie viel haben wir denn jetzt ausgegeben? Sind wir noch im Soll? Das sind so die Instrumente, die man hat.
Dann schauen wir mal ganz kurz bevor wir auf die Ausgabenseite schauen, auf die Einnahmenseite. Wo kriegt denn die Stadt eigentlich das Geld her? Was kommt bei uns an? Knöllchen, Parkgebühren, welche Steuern kriegen wir? Spenden, Erben war vor ein paar Wochen auch mal ein Thema in den Medien. Was kriegen wir von den Theaterkarten oder überhaupt? Das heißt, da ist ja alles statt. Das Geld muss ja alles hier im Rathaus landen.
Mhm. Theaterkarten beispielsweise ist eine Teilkostendeckung. Also ein Theaterticket wäre um ein Vielfaches teurer, wenn man das kostendeckend machen würde. Das ist also ein Teilrückfluss für die Ausgaben, die man hat. Der Hauptteil kommt aus Steuern, ganz klar. Also wir haben um die 70% aus Steuern, unsere Einnahmen. Und die Gewerbesteuer als größte macht davon rund 60% aus, sprich um die 40%. Und die anderen Sachen verteilen sich. Es gibt dann noch Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Da stecken zum Beispiel Zuweisungen für laufende Zwecke mit drin. Es gibt dann noch Kostenerstattungen, die man bekommt. Wir kriegen ein bisschen Fördermittel, da kriegen andere Kommunen wesentlich mehr. Das sind so die Einnahmen, die Haupteinnahmen, die wir haben. Die meisten Sachen, die du jetzt genannt hast, die spielen kaum eine Rolle, weil sie, wenn dann nur einen Teil Kostendeckungsbeitrag mitbringen, die Haupteinnahmequelle ist und bleibt die Steuer. Und das ist in jeder Kommune so, in der einen mehr, in der anderen weniger. Aber das ist letztendlich die Pulsader.
Vielleicht können wir noch kurz erklären, wie die Gewerbesteuer eigentlich zustande kommt. Was wird da berechnet? Welche Zahlen kommen da rein? Vielleicht welchen Hebel haben wir da auch, um da an der Stellschraube was zu drehen?
Ja, die Gewerbesteuer wird von den Unternehmen erhoben. Im Endeffekt wird der Gewinn der Unternehmen abgeschöpft, ganz, ganz platt gesprochen. Festgesetzt wird von Seiten des Finanzamts ein Messbetrag und wir haben einen Gewerbesteuerhebesatz, den wir dann tatsächlich variieren können, um gegebenenfalls eine Steuer zu erhöhen. Da ist aber auch ein enger Austausch mit der Wirtschaft immer gegeben, weil nur einen Gewerbesteuerhebesatz zu erhöhen, heißt nicht, dass unterm Strich auch mehr Gewerbesteuereinnahmen kommen. Also diesen Trugschluss muss man einfach aufklären. Das wäre eine Stellschraube. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass wirtschaftlich der Erfolg dann kommt, eine Einnahmenerhöhung, sondern auch da gibt es Gestaltungsspielräume, die die Wirtschaft und die Unternehmen ausnutzen dürfen und sicherlich auch würden, um die Gewerbesteuerlast gleich bleiben zu lassen.
Das ist ein Standortfaktor, ne? Niedriger Gewerbesteuerhebesatz sorgt für eine gewisse Attraktivität für den Wirtschaftsstandort. Und da muss man ganz genau abwägen, wo die Balance steht. Also wir haben aktuell einen sehr im Vergleich zu anderen Kommunen niedrigen Steuersatz, der aber ein relativ hohes Einkommen oder Aufkommen an Gewerbesteuer erzeugt. Und das ist in den Kommunen ganz unterschiedlich. In den Ballungszentren sind die teilweise höher, auf dem Land teilweise niedriger. Muss man eine gute Balance finden.
Und das ist dann jetzt auch vom Unternehmen unabhängig. Ob es jetzt der selbstständige Fotograf ist, bis hin zu einem unserer Global Player, die wir hier haben, die fallen da alle drunter.
Richtig.
Und wenn dann Gewerbesteuer wegfällt, liegt es entweder daran, dass ein Unternehmen weggeht oder halt weniger Gewinn macht.
Genau. Beispiel, es kann bei einem Unternehmen, das jahrelang Supergewinne eingefahren hat, hohe Gewerbesteueraufkommen gezahlt hat, kann es mal für eine gewisse Zeit zu wenig Gewerbesteueraufkommen kommen, weil man zum Beispiel massiv investiert vor Ort, was dann ja langfristig wieder gut ist, aber für die Jahre würde der Gewinn natürlich geschmälert werden und damit natürlich auch das, was wir bekommen.
Das erleben wir auch gerade deutschlandweit. Ich möchte jetzt gar nicht so den Blick nach Coburg richten, weil da sind wir noch in einer sehr soliden und komfortablen Lage, gewerbesteuertechnisch. Aber deutschlandweit erleben wir ja spätestens seit Corona einen Rückgang der Wirtschaftskraft, das sich auf die Gewerbesteuerzahlen auch auswirkt. Also es kann auch mal die Rahmenbedingungen sich für die Wirtschaft ändern und dadurch die Gewinne schmälern, was dann auch auf die Kommunen niederschlägt. Und davon sind tatsächlich viele, viele in Deutschland derzeit betroffen durch den Gewerbesteuerrückgang.
Und woher wissen wir, wie viel Gewinn die Unternehmen gemacht haben? Schaut man da auf das Jahr zurück oder schaut man das Jahr hervor? Wie viel Glaskugel ist dabei?
Also für die Haushaltsplanung schaut man tatsächlich auf das laufende Jahr, auf das Haushaltsjahr, das beplant wird. Also für 24 schauen wir auf die Zahlen 24. Wie viel Glaskugel ist dabei, ist eine sehr berechtigte Frage. Wir als Stadt sind auch in einer sehr glücklichen Lage, in einem sehr engen Austausch mit unseren großen Wirtschaftsunternehmen zu stehen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, also wir sind im engen Austausch und die Unternehmen haben einen Wirtschaftsplan, die planen also auch vorausschauend und durch den Austausch kriegen wir dann auch die Zahlen und haben eine Idee, wie der prognostizierte Gewinn ist. Hinzu kommen andere Faktoren wie Erfahrungen, wie eine Steuerschätzung. Wir werden auch künftig dazu übergehen, einen sogenannten Regiofaktor einzuplanen. Das heißt, wir gucken an, welchen Wirtschaftsmix haben wir vor Ort. Da gibt es veröffentlichte Zahlen, wo wir dann wissen, dieser Mix generiert so und so viel Steuerkraft, den wir auch noch darüber legen. Und zu guter Letzt gibt es auch Vorauszahlungen. Das ist tatsächlich jetzt in der haushaltslosen Zeit für uns so ein kleiner Benefit, dass diese Vorauszahlungen am Jahresbeginn fürs ganze Jahr festgelegt werden. Und da haben wir dann auch nochmal eine verlässliche Zahl, wo wir sagen, so können wir die Gewerbesteuer festsetzen. Aber es bleibt natürlich immer wieder ein gewisser Faktor an Unsicherheit. Aber durch den engen Austausch haben wir jetzt im vergangenen Jahr eine recht gute Punktlandung erreicht.
Dann haben wir jetzt so ungefähr mal den Eindruck, wo Geld herkommt, das dann ja ausgegeben werden kann, ausgegeben werden soll, vielleicht auch ausgegeben werden muss. Wie kriegt man diese Zahlen dann jetzt zusammen? Ist das dann, wir hatten vorhin den Wunschzettel, setzt man sich dann hin und streicht einfach raus? Oder wie stellt man dann den Plan auf? Wie bringen wir diese Zahlen übereinander?
Das macht die Bundesregierung gerade ganz gut vor. Viele Gespräche. Wenn die Ausgaben höher als die geplanten Einnahmen sind, muss man sich überlegen, was denn wirklich das Wichtigste ist, was man ausgeben sollte. Sprich, man priorisiert Projekte nach ihrer Wichtigkeit, nach ihrer Dringlichkeit. Man schaut sich bei den sonstigen Leistungen an, was sind die Pflichtleistungen, die ich unbedingt erbringen muss. Ja, wo ist vielleicht Gefahr ein Verzug? Wo habe ich gesetzliche Vorgaben zu erfüllen? Und dann kommt man irgendwann zu den Nice-to-have-Sachen, die man sich in guten Zeiten leisten kann, um eine Stadt auch attraktiver zu machen. Aber man hat ja auch eine gewisse Verpflichtung, eine Gesellschaft finanziell nicht zu überlasten. Man muss da natürlich schauen, was ist jetzt wirklich unbedingt notwendig und was muss ich vielleicht mal für eine gewisse Zeit oder auch für länger von der Agenda runtersetzen. Also viele Gespräche, viele Abstimmungen, viele Kompromisse, die dann natürlich nicht von der Verwaltung, sondern von der Politik ausgetragen werden.
Wie viel sind denn Pflichtaufgaben? Mal so, kann man das so sagen? Ist das jetzt der Großteil unserer Ausgaben oder ist das mehr so 20% oder ist es eher andersrum?
Das ist schon der Großteil. Gibt ja auch Kommunen, die wesentlich schwächer auf der Brust sind finanziell als wir. Da gibt es wahrscheinlich kaum freiwillige Leistungen. Es ist auf jeden Fall der Großteil. Eine genaue Zahl habe ich nicht im Kopf.
Wenn ich jetzt privat merke, ach, es reicht jetzt nicht, aber ich muss mir jetzt ein neues Auto anschaffen oder müsste, wollte oder keine Ahnung, für die Fußball-EM einen großen neuen Fernseher, den ich unbedingt jetzt haben will, naja, dann nehme ich halt einen Kredit auf oder kaufe das auf Raten. Kann ich das als Stadt eigentlich machen? Schulden ist ja gerade beim Bund auch ein großes Thema.
Ja, also tatsächlich kann ich als Kommune auch einen Kredit aufnehmen. Da unterscheidet sich eigentlich gar nicht so viel wie im Privaten. Man muss aber schon hinschauen, wofür ich einen Kredit aufnehme. Also wenn wir an diesen Nice-to-have-Sachen einfach zu viele Ausgaben haben, da sagt der Gesetzgeber nein, also für diese freiwilligen Leistungen, ich nenne es jetzt tatsächlich Nice-to-have-Bereich, ist die Kreditaufnahme nicht möglich. Anders hingegen für Investitionen. Wenn wir im reinen Investitionsbereich sind, dafür ist die Kreditaufnahme zulässig. Davon muss man auch keine Angst haben. Da ist die Bundesregierung in einer anderen Lage als die Stadt Coburg, weil es wird natürlich auch immer geguckt, wie ist der aktuelle Schuldenstand, kann ich mir das leisten? Also das wird schon bemessen. Und da kommen wir aus der sehr komfortablen Lage, dass die letzte Kreditaufnahme viele, viele, viele Jahre zurück ist. Also wenn es jetzt perspektivisch heißt, und so sieht es auch aus, dass eine Kreditaufnahme im nächsten Planungszeitraum erforderlich werden wird, ist das leistbar. Man muss sich aber auch und auch wieder privat überlegen, kann ich mir auch die Zinsen aus diesen Einnahmen, über die wir gerade gesprochen haben, leisten? Weil das muss on top dann geschultert werden als laufende Ausgabe, um bei meinem Lieblingswort zu landen, die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen.
Das sind wir übrigens wieder ganz am Anfang, weil der Vergleich zum Privaten, den fand ich eigentlich ganz gut. Die Entscheidungen treffen müssen, müssen sich eigentlich fragen, würde ich so, wie ich jetzt hier im Stadtrat beispielsweise Beschlüsse fasse, würde ich so auch zu Hause mit meinem Geld wirtschaften? Also sprich, vernünftig und mit Augenmaß. Gibt in Deutschland genug Kommunen, die letztendlich so leben wie private Haushalte in den USA in der Regel, auf Kreditkarte, also kurzfristige Verschuldung für langfristige Zwecke. Da sind wir noch weit von entfernt. Es gab mit Sicherheit auch bessere Zeiten, um Kredite aufzunehmen, die letzten 10 Jahre zum Beispiel. Jetzt wird es wieder teurer. Das muss man sich bewusst sein. Und Schulden zahle ich ja nicht sofort zurück, sondern über einen gewissen Zeitraum, meistens 20 bis 30 Jahre in der Zukunft. Das heißt, die Schulden aufnehmen, werden den Großteil der Belastung gar nicht mehr so mitbekommen. Das wird eher die nächste Generation sein. Also ist es eine Verlagerung der Konsequenzen von heutigen Ausgaben auf die Zukunft. Und da sind wir beim Thema Nachhaltigkeit auch in den Stadtfinanzen. das sollte nicht auf die nächste Generation verlagert werden. Aber bevor man gar keine Investitionen tätigt, ist es natürlich sinnvoll, das Ganze auch ein Stück weit über Kredite zu finanzieren.
Von was für Investitionen reden wir denn dann eigentlich? Also heißt ja immer, in Kinder investieren ist eine Investition in die Zukunft. Lehrer sind jetzt keine Beschäftigten der Stadt, aber wäre das eine Investition oder geht es dann um, wir bauen die Brücke neu, wir bauen die Schule neu, wir sanieren das Ganze?
Alles, das volle Programm.
Genau, das ganze Portfolio, das Sie genannt haben, wäre über Kreditaufnahmen zu leisten.
Also die größten Projekte letztes Jahr, es heißt mittelfristiger Investitionsplan, in dem letztendlich alle Bauprojekte enthalten sind ab einer gewissen Größenordnung, waren jetzt ganz aktuell das Globe, ja, Investitionen in die Kultur und ein paar Stadtentwicklungsprojekte. Aber wir haben auch einen großen Sanierungsplan für die Schulen, die instand gesetzt werden müssen. Das sind dann auch Investitionen in Bildung. Letztendlich alles Vorstellbare, das wird investiert. Brücken, Straßen, alles, was zur öffentlichen Infrastruktur dazugehört.
Jetzt schauen wir nochmal kurz auf die Zahlen zurück. Kommt dann aus der Verwaltung ein kompletter Vorschlag mit, das kommt rein, das kommt raus, Einnahmen minus Ausgaben gleich null. Ich habe jetzt Kredite gleich zu Einnahmen mit dazu gezählt. Oder kommt eher sowas hin, also das ist jetzt Möglichkeit 1. Da müsste man noch gucken, was priorisiert die Politik, wo wird noch was gestrichen? Wie sind da jetzt die nächsten Schritte? Wir sind da ja gerade noch mittendrin.
In dem Prozess sind wir tatsächlich gerade mittendrin. Wir haben eben festgestellt, dass der Haushalt, so wie die Wunschzettel eingereicht wurden, eben nachjustiert werden muss. Und da geht man schon mit verschiedenen Vorschlägen in die Politik und holt die Meinung der Politik ab. Der Domin Schramm hat ja gerade gesagt, man muss priorisieren. Und da haben wir die Politik auch mit in die Pflicht genommen zu sagen, liebe Politik, was ist dir wichtig? Wird das komplett gestrichen? Wird das teilweise gestrichen? Wir haben aber auch vorher verwaltungsintern verschiedene Runden gedreht. Auch da sind die Amtsleiter in vorbildlicher Weise ihrer Pflicht nachgekommen, zu sagen, was können wir uns mit den vorgegebenen Einnahmensituationen für 2024 noch leisten? Da haben wir Rückmeldung bekommen und in diesem Prozess befinden wir uns gerade und sind eben gerade in Abstimmung mit der Politik, wo geht es perspektivisch hin? Und wenn wir da die letzten Entscheidungen getroffen haben, wird die allgemeine Finanzwirtschaft den Plan im Endeffekt festzurren und dann den Haushalt so einbringen.
Das möchte ich nochmal unterstreichen, falls das von den Amtsleitern jemand da draußen hört, weil das ist, glaube ich, in den letzten Jahren nicht so gang und gäbe gewesen. Also nochmal ein großes Dankeschön an die gemeinsame Leistung, die da vollbracht wurde, weil man war Sparen in den letzten Jahren in Coburg nicht so gewöhnt. Und es ist nicht schön, teilweise Leistungen in die Zukunft verlagern zu müssen, teilweise ganz zu streichen. Das tut manchmal weh, aber da haben wir, denke ich, gute Kompromisse vorschlagen können, die dann die Politik jetzt mitgegangen ist.
Jetzt sprechen wir aber von einem Plan für den Haushalt. Wenn wir den dann aufgestellt haben in ein paar Wochen, der Stadtrat dem Ganzen zugestimmt hat, dann haben wir einen Plan und dann kommt das Jahr und dann passiert in dem Jahr ja, passieren ja Dinge. Also vielleicht werden irgendwelche Baukosten nochmal höher, hoffen wir mal nicht, dass noch irgendwas anderes großartig passiert. Aber das bringt doch dann den ganzen Plan wieder durcheinander oder kann ihn durcheinander bringen.
Ja, kann passieren.
Wie geht man damit dann um?
Ja, das ist vielleicht das zweite Unwort, das sind die überplan- oder außerplanmäßigen Bewilligungen. So heißt es so schön. Also wenn man mehr Geld braucht, als man veranschlagt hat, als man budgetiert hat. In der Regel gibt es dann aber immer von den Budgetverantwortlichen einen sogenannten Deckungsvorschlag. Das heißt, wenn man irgendwo mehr Geld braucht als geplant, muss man schauen, dass man an anderer Stelle einspart. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man im schlimmsten Falle in einen sogenannten Nachtragshaushalt. Aber es kommt auch häufiger mal vor, dass beispielsweise sich manche Vorhaben verzögern und das Geld dann in dem Jahr gar nicht mehr gebraucht wird. Man hat in der Haushaltslogik das sogenannte Gesamtdeckungsprinzip und man kann dann Mittel, die man nicht verwendet hat, teilweise auch für andere Zwecke einsetzen. Das muss natürlich kontrolliert werden, weil am Schluss soll der nicht mehr ausgegeben werden, als man insgesamt veranschlagt hat. Ansonsten müsste man eben einen zusätzlichen Haushalt, also einen Nachtrag zum Haushalt aufstellen.
Das Wort außerplanmäßige Mittel bewilligen war übrigens das Wort vom Oberbürgermeister, sein Verwaltungsduden-Wort, das er mitgebracht hatte.
Sehr gut.
Das heißt, das ist schon auf dem Schirm, dass sich Projekte verteuern können. Vorhin ist mir das Wort Controlling mit angesprochen worden für Baumaßnahmen. Will man damit dann verhindern, dass es irgendwie heißt, ja, es wird ja sowieso alles immer teurer, als wir geplant hatten? Wie konkret ist das schon?
Also vielleicht ein Satz allgemein zu Bauprojekten, weil gerade in Deutschland ist man da ja sehr kritisch mit so Dingen wie Stuttgart 21, BER oder auch die Elbphilharmonie.
Oder wir müssen ja gar nicht weggucken, die ersten Zahlen fürs Globe waren auch deutlich kleiner, als sie jetzt am Ende geworden sind.
Das folgt der gleichen Logik und gerade bei Kulturprojekten, insbesondere Opernhäuser, Theater, da ist es überall das Gleiche. Und zwar, man muss sich mal anschauen, wann beginne ich denn überhaupt mit der ersten Idee eines solchen Projektes? Und dann wird relativ schnell über Kosten gesprochen. Und wenn die erste Zahl fällt, hat noch kein einziger Architekt irgendeinen Bleistift in die Hand genommen. Das heißt, wir können eigentlich noch gar nicht wissen, was das Projekt konkret kosten wird. Und dann habe ich mehrere Jahre, in denen das geplant und gebaut wird, bis das mal steht. Ich weiß gar nicht, wann man mit dem Globe begonnen hat. Stuttgart 21 ist, glaube ich, jetzt auch schon mehrere Jahre in Verzug und immer noch nicht fertig. Wenn man sich denn die Preise mal anschaut, wie die sich verändert haben, alleine 20 auf 22 um ein Viertel gestiegen, das hat so niemand vorausgesehen. Dann gibt es ganz spezielle Gewerke, ganz spezielle Materialien, die dann gerade beim Globe in der Zeit ziemlich durch die Decke gegangen sind. Leider gerade das Holz. Das sind alles Faktoren, die mit reinspielen. Dann habe ich folgende Vorgehensweise bei Projekten. Ich habe eine Planung, die so weit vorangetrieben wird, bis ich die Genehmigung dafür mir erteilen lassen kann. Da habe ich schon sehr konkrete Vorstellungen, welche Massen ich habe, also wie viel Quadratmeter Stein oder Linoleum ich brauche, ne, was für wie viel Sitzplatzpolster, was auch immer. Also ich kenne die Mengen, ich habe aber keine Vorstellung, was der Markt mir für Preise geben wird. Und es wird dann erst ausgeschrieben und dann weiß ich erst, was ich wirklich für Preisangebote bekomme. Wenn die Auftragslage gut ist, sodass die Auftragnehmer sich das aussuchen können, wenn die Preise nach oben gehen. Das sind alles Dinge, die kann ich vorher nicht kalkulieren. Und das Letzte ist das Thema öffentliche Wahrnehmung, die manchmal ein bisschen verschoben ist, gerade bei so großen Projekten. Ich nehme die Elfi mal als Beispiel. Man hat damit 70 Millionen begonnen, ist bei 700 gelandet. Ich verstehe den Unmut, liegt aber auch ein bisschen dran, dass der Geldgeber und der das Projekt durchführen wollte, dass das nicht die gleiche Person war. Klar will der das Projekt realisieren möchte, der wird erstmal eine niedrige Zahl nennen, ja? Weil sonst wird es gleich vom Tisch gewischt, das Projekt. Und später kommt dann ein bisschen was obendrauf. Und was man aber immer vergisst ist, es steckt ja auch ein echter Mehrwert dahinter. Ja? Also in den ersten 70 Millionen in Hamburg, da war noch kein Hotel, da war noch keine Rolltreppe oder dergleichen mit enthalten. Also das sind ja echte Gegenwerte, die dahinter stehen. Was wir machen wollen mit dem Bauinvestitionscontrolling ist, von Beginn an beim Projekt dabei sein und zwar Beispiel Kindertagesstätte, ab dem Tag, an dem das Jugendamt sagt, wir haben hier einen Bedarf, wir müssen eine Fläche suchen und wir brauchen einen Neubau. Nur ein Beispiel. Ab da wollen wir mit dabei sein, um das Projekt verfolgen zu können. Und um vor allem die Todsünde des Bauens zu verhindern, nämlich eine Änderung an der Planung, nachdem man die Kosten festgehalten hat. Ja, wir wollen die Planung mit den Kosten einmal fixieren. Das ist dann künftig das sogenannte Projekt Freeze. Wenn die Kosten und die Planung eingefroren sind, wird daran auch nichts mehr geändert. Und dann muss man schauen, was man für Marktangebote bekommt. Aber alle Dinge vorher kann man fixieren, dann macht man den größten Fehler schon mal nicht.
Also es gibt neue Auflagen. Und man muss wieder irgendwelche Brandschutzregeln geändert einbauen. Das ist jetzt so die etwas holprige Überleitung zu dem Punkt. Gibt es denn irgendwas, was dann auch noch dazwischen kommen kann? Also dass zum Beispiel neue Aufgaben der Stadt zugeordnet werden, dass vom Bund irgendwas kommt mit, ihr kümmert euch jetzt auch um Personengruppe XY. Das hat man überhaupt nicht im Plan mit drin.
Das kommt, das trifft alle. Was fällt mir ein? Hier in Coburg, was hat uns sehr beschäftigt das letzte Jahr? Regiomed, weil da die Zahlen sich so verschlechtert hatten, das haben wir in der Größenordnung nicht vorhergesehen, dass der Ausgleich, den die Stadt leisten muss, größer wird, als im Planansatz vorhanden ist. Aber auch Preistreiber, Kostensteigerungen, die sich jetzt einerseits in den Projekten bemerkbar machen, aber auch die Stadt selbst treffen, wenn wir an Energiepreise denken, die um 400%, über 400% gestiegen sind. Das ist natürlich im Haushalt alles nicht veranschlagt, aber Sie haben es angesprochen, die Wohngeldreform, wo schlagartig binnen 2 Monaten die Bezieher sich um ungefähr ein Drittel erhöht haben und einfach gesagt wurde, bums, hier ist das Gesetz, Kommunen, schaut, wie ihr das umsetzt, da steckt Geld dahinter, da steckt Personal dahinter, das nicht vom Himmel fällt. Da muss man gewappnet sein und auch die Corona-Auswirkungen wurden maßgeblich auf die Kommunen abgewälzt. Die Erstattung, die die Politik oder die Bundespolitik kolportiert, ist nicht in dem Umfang geleistet worden, dass es kostendeckend für die Kommunen ist. Da ist man auf dem Großteil sitzen geblieben, und wenn man das haushalterisch nicht stemmen kann, also wie der Dominik Schramm hat angesprochen, welche Deckungsmöglichkeiten es aus anderen Budgets gibt, wo man auf den Gesamthaushalt gucken kann, dann hilft es tatsächlich nichts. Dann heißt es, in den Nachtragshaushalt zu gehen und fast das gesamte Prozedere des Aufstellen des Haushalts für diese einen Kostentreiber nochmal zu machen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann macht man das auch im November, weil man sonst nicht mehr zahlen kann. Das ist tatsächlich so. Nicht, weil man zahlungsunfähig ist, sondern weil man aus rechtlichen Gründen nicht mehr zahlen darf.
Den Plan macht man am Anfang, dann passiert das Jahr und dann wird am Schluss ja auch nochmal alles gerade gezogen und nochmal geguckt, okay, wo haben wir denn was, wie läuft es denn? Also so ein Jahresabschluss oder so, der steht ja dann auch noch an.
Also man versucht ja generell so ein bisschen die Kommunen mit einem Unternehmen, ja, nicht zu vergleichen, aber in einer ähnlichen Logik zu denken. Also wir sind mittlerweile ja schon seit vielen, vielen Jahren doppisch. Jetzt kommen wir wieder sehr in die Fachsprache. Ja, früher waren alle kameralistisch, jetzt sind wir doppisch. Was steht dahinter? Wir versuchen die Leistungen, das sind ja vor allem Leistungen in der Daseinsvorsorge, aber wir versuchen Produkte draus zu schnüren, so wie das bei Unternehmen auch ist, um dann die Produkte auch mit Zielen zu hinterlegen. Ja, im besten Falle mit Kennzahlen, um zu schauen, okay, haben wir das erreicht? Also beispielsweise so und so viele Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen oder die ganzen pflichtmäßigen Sozialleistungen anzubieten oder eben eine bestimmte Art von Kultur in der Stadt anzubieten. Das sind alles Produkte. Wie ein Unternehmen müssen wir auch einen Jahresabschluss machen. Wir haben so in der Mitte des Jahres immer einen Zwischenbericht, das ist so ein Soll-Ist-Vergleich. Wir haben Anfang des Jahres das geplant und wir schauen, wo stehen wir denn, und versuchen das mal hochzurechnen aufs Jahresende. Und im Folgejahr macht man dann wie ein Unternehmen auch einen Jahresabschluss. Ja.
Stünde jetzt der für 23 eigentlich schon an und wird jetzt aber, ist da eigentlich überhaupt das Personal da oder seid ihr noch mitten mit den Vorplanungen oder mit dem Beschluss vom Haushalt 24 jetzt noch so eingespannt, dass der jetzt warten muss und jetzt dann irgendwo wieder zwischen reinschiebt?
Das läuft tatsächlich parallel. Also da ist auch in großen Teilen die Kasse nochmal beteiligt beim Jahresabschluss, um Buchungen vorzubereiten, bevor es dann wieder in die allgemeine Finanzwirtschaft geht. Aber da arbeitet man tatsächlich parallel, um den Jahresabschluss so früh wie möglich auf die Beine zu stellen oder zu finalisieren. Tatsächlich wird es aber dann doch frühestens Mitte des Folgejahres, wenn wir gut sind.
Der Jahresabschluss 22 steht noch aus. Also wir haben ein bisschen Nachholbedarf. Wir haben, letztes Jahr haben wir den 21er eingebracht. Wir werden sobald wie möglich den 22er einbringen. Das hat ein paar Gründe aus der Vergangenheit. Und dann wäre schon der Plan, so nah dran zu sein, bis Mitte des Jahres den vom Vorjahr einzubringen. Bei den Unternehmen ist es auch nicht früher. Also dann wären wir schon ziemlich nah an der Wirtschaft. Das wäre gut.
Wir haben jetzt zwar schon ein bisschen so gesprochen, warum es jetzt in dem Jahr alles ein bisschen länger dauert, wann dann, weil sich dann die Einnahmesituation doch deutlich verändert hat. Jetzt sind wir da mittendrin. Jetzt bekommt die Stadtbevölkerung davon jetzt mal nur dann was mit, wenn irgendwo mal eine Tür aufgegangen ist, die noch nicht hätte aufgehen sollen. Warum findet es denn alles hinter verschlossenen Türen eigentlich so statt? Warum macht man das so?
Also wir sprechen tatsächlich über viele sensible Daten, viele sensible Bereiche. Wir wollen eigentlich eine offene Diskussionskultur dadurch ermöglichen, dass man sich klar positionieren kann, ohne Angst haben zu müssen. Ich muss mich vor der Presse, es ist immer ein Stück weit rechtfertigen, darum benenne ich das auch tatsächlich so. Wir haben in der Verwaltung sehr gute Erfahrungen damit gemacht und wollten auch in der Politik eben diesen Weg gehen, um dann gesammelt der Presse auch den Hintergrund zu erläutern. Das, was jetzt ja unschönerweise rausgegangen ist, ist nur ein Abriss dessen, warum wir diesen Prozess gegangen sind. Und wir haben uns intern wirklich Gedanken dazu gemacht, auch mit unserem OB, wie kommunizieren wir es, zu welchem Zeitpunkt kommunizieren wir was. Und wir wollten, wie gesagt, dann das Gesamtpaket mit dem Werdegang so kommunizieren, dass auch unsere Bürgerinnen und Bürger verstehen, warum wir in einer Haushaltskonsolidierung sind. Das ist leider schiefgegangen, sodass wir das nicht mehr glatt ziehen können und dem jetzt, um uns dem einfach weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ein Stück weit konfrontiert tatsächlich sehen, weil für mich ein großes Anliegen gewesen wäre, auch diesen Werdegang und woher kommt dieser Bedarf an der Haushaltskonsolidierung auch mit den Bürgern zu teilen. Und das kann man im Nachgang nicht mehr glatt ziehen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, ja.
Das ist im Übrigen, das Vorgehen ist im Übrigen überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das ist in jeder Kommune genau so. Ich habe erstmal, wenn ich die Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt habe, dezentrale und zentrale Planung, und merke, hey, da habe ich ein gewisses Defizit, ich muss über dieses Defizit sprechen, dann passiert das immer erstmal intern mit der Politik in mehreren Runden. Und das haben wir genau jetzt gemacht. Und dann geht es in die Öffentlichkeit und dann kann öffentlich diskutiert werden. Aber wenn ich mir die Möglichkeit entziehe, mal über alles zu sprechen, ja, dann spreche ich nur noch die Dinge an, denen ich wehtun. Und das kann es nicht sein. Und letztendlich wurde mit der Aktion uns allen geschadet. Das ist letztendlich ein Schlag ins Gesicht von jedem von uns gewesen, der sehr viel Energie und viel Zeit da investiert hat. Und auch für alle Stadträte, weil die machen das ehrenamtlich neben ihrer eigentlichen Tätigkeit. Und wenn sich der eine nicht an die Spielregeln hält, dann ist das sehr bedauerlich.
Wie ist denn jetzt trotz allem der Fahrplan? Vielleicht ist das nochmal so eine Info, die man auch nochmal mitgeben kann. Wann soll es denn jetzt soweit sein? Wie viel Zeit braucht die Stadt noch zum Aufstellen vom Haushalt? Wieder eine Glaskugel, ich weiß.
Also wir haben einen sehr konkreten Fahrplan. Die Glaskugel ist sehr klar in dem Fall. Wir haben jetzt in der Februarsitzung noch das ein oder andere Thema, das wir vielleicht nochmal beleuchten werden. Und die Ergebnisse noch mal abwarten im Stadtrat. Und die Haushaltssatzung soll in der März-Sitzung eingebracht und beschlossen werden. Dann würde es anschließend an die Regierung gehen, weil wir nach dem jetzigen Planungsstand, und da dürfte sich nichts mehr ändern, seit langem wieder einen genehmigungspflichtigen Haushalt haben. Heißt, wir haben es nicht allein in der Hand, schicken es zur Regierung, warten 4 Wochen, sondern die Regierung muss den Haushalt genehmigen, weil wir eine Kreditaufnahme im Planungszeitraum benötigen. Und das ist eben daraus resultierte Genehmigungspflicht. Wir waren mit der Regierung im Austausch. Wir hoffen, dass es nicht allzu lange dauern wird. Aber erst wenn die Regierung dann die Genehmigung erteilt hat, also wir sprechen dann irgendwann im April frühestens, dann haben wir einen sozusagen scharfen Haushalt und sind nicht mehr in der haushaltslosen Zeit.
Jetzt sind Sie beide ja relativ neu in der Stadtverwaltung und gleich so viel heiße Eisen anzufassen. Hätten Sie sich einen ruhigeren Start gewünscht?
Ja. Ja, also tatsächlich, bei mir war es so, ich hatte im Sommer Elternzeit und kam zurück. Das war die Eröffnung vom Globe, da habe ich dann alle wieder gesehen und dann hieß es, hey, wir müssen reden. Wir haben einen Haushalt, der nicht so ganz glatt ist und wir haben Regelmäht auch noch. Also ja, ich hätte mir vielleicht gewünscht, vielleicht hätte ich es mir genau so gewünscht. So kommt man, denke ich, auch am schnellsten rein. Im kalten Wasser lernt man das Schwimmen am besten. Man hat dadurch natürlich auch wahnsinnig tiefe Einblicke und ich finde es gut, dass wir uns jetzt so kritisch mit dem Haushalt auch befassen. Und auch eine gewisse Disziplin anfordern, was die Priorisierung und so weiter angeht, dass man einfach mal mit guten Überlegungen an die ganze Sache herangeht, weil da können wir nur lernen für die Zukunft. Die letzten Jahre war das Geld da, da hat man nicht viel überlegen müssen und das ist ein Privileg gewesen, dessen muss man sich immer wieder bewusst machen. Da schauen sehr viele neidisch nach Nordbayern, aber ja, man, das ist okay und das nehmen wir zum Anlass, Strukturen einzuziehen, die das künftig besser machen.
Bei mir war es tatsächlich so, als ich mich auf die Stelle vorbereitet habe, habe ich mir alles angesehen, auch sehr gründlich den Haushalt und dachte mir, da kann nichts kommen. Tatsächlich kam es anders, aber ich sehe es auch als Chance. Man kommt unglaublich schnell rein und ich sehe es auch wirklich als Chance für die Stadtverwaltung, einfach diese Strukturen, die schon angesprochen wurden, einzuziehen, ins Controlling zu kommen, sich kritisch zu hinterfragen, wo sind die Prioritäten, die ich jetzt einfach setzen muss. Ich glaube, die Stadtverwaltung wird davon profitieren, auch wenn es für viele unerwartet kommt. Aber auf lange Sicht werden wir dort am Ball bleiben müssen, weil wir perspektivisch nicht die Blickrichtung haben, dass es nach oben geht. Es wird eher wohl eine Seitwärtsbewegung Stand heute sein. Das heißt, auch die nächsten Haushaltsrunden werden sehr intensiv werden, um das Ausgabenniveau da zu halten, wo wir es jetzt gerade hingedrückt haben.
Aber eine kurze Anekdote, der Willi Kuballa hat irgendwann mal in den letzten Wochen zu mir gesagt, Mensch, so viele heiße Eisen, um das Wort nochmal zu gebrauchen, wie ihr zwar jetzt in dem ersten Jahr habt, das habe ich noch nicht erlebt. Also da hatten es eure Vorgänger etwas entspannter. Ja, also von daher, es ist, glaube ich, jetzt nichts Alltägliches, aber ich denke, das haben wir bisher ganz gut gemacht. Und ja, ich denke, wenn man einmal diesen Pioniersaufwand vollzogen hat, dann profitiert man da auch in der Zukunft.
Willi Kuballa, der Leiter des Rechtsamts, für die, die mit dem Namen noch nichts anfangen können. Dann sage ich mal danke für die Zeit. Viel Spaß mit den Zahlen. Ja, wir haben jetzt eigentlich über Zahlen geredet.
Ohne Zahlen.
Ohne wirklich über große Zahlen zu reden. Ich habe 20% oder so war mal eine Zahl, die gefallen ist. Die habe ich reingeschmissen. Ansonsten haben wir es sehr buchstabenlastig gehalten.
Wir haben uns zurückgehalten. Man muss ja auch sagen, hinter den Zahlen stecken ja echte Dinge, Menschen, Leistungen. Von daher, die Zahlen sind nur das Mittel zum Zweck.
Und die sind ja dann eh nachzulesen, weil die Haushaltssatzung ist ja dann eh öffentlich einsehbar, wenn sie beschlossen wurde.
Eine mehrseitige Bettlektüre, wer sie lesen möchte.
Wir verlinken sie dann auf coburg.de und dann wünsche ich viel Spaß beim Lesen. Dankeschön.
Gerne.
Gerne.
Ein bisschen müssen wir uns bis dahin aber noch gedulden. Nach aktuellem Plan soll der Stadtrat in der März-Sitzung über die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 entscheiden. Und wenn ihr bei ein paar Fachbegriffen, die wir jetzt verwendet haben, nochmal ein bisschen genauer durchblicken wollt, klickt mal rein. Es gibt eine kleine Sonderausgabe vom Verwaltungsduden, wo ich mit Dominik Schramm zusammen ein paar dieser Finanzworte nochmal auseinandergenommen habe und versucht habe, sie etwas einfacher zu erklären. Gibt also noch ein bisschen was zu hören. Jetzt ist der Hirsch erstmal weg.